Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Die Folgen sind gravierend, wenn ihr in eurer Jugend oder Kindheit gemobbt worden seid. Nach einer Studie, an der unser heutiger Redner Dieter Wolke federführend beteiligt war, kämpfen einst junge Opfer dauerhaft mit den Spätfolgen. Wir reden hier über schwere Krankheiten, über ein Berufsleben, das ständig unterbrochen und neu begonnen wird, über ein Leben ohne Freunde und vieles dergleichen mehr. Hans-Jürgen Bartsch hat bei der Vorbereitung dieser Sendung gelernt, Gemobbte leiden lebenslänglich.
Also man macht das, um jemandem weh zu tun. Das ist zum Beispiel jemanden beschimpfen, Gestik, aber eben halt auch schlagen und prügeln. Oder bedrohen und Sachen stehlen.
Affe, Zicke, Fettsack.
Die größte Gewalt, die man je erfahren wird, ist von Gleichaltrigen oder von Geschwistern.
Manuel ist ein Bastard und ein Loser und mit seinen Pickeln ist er der super Schlampenschreck.
Kinder, die nie gelernt haben, selbst Konflikte zu lösen, haben ein erhöhtes Risiko, Opfer zu werden.
1420 Teilnehmer an seiner Studie hat Professor Dieter Wolke beobachtet und genau analysiert. Zunächst im Alter zwischen 9 und 16 Jahren und dann noch einmal mit 24 bis 26. Wolke und seine Mitarbeiter kommen zu dem Ergebnis, dass Mobbing unter Gleichaltrigen bzw. sogar unter Geschwistern auch von Behörden nicht genügend wahrgenommen wird. Bei Misshandlungen oder Missbrauch etwa sei die Bevölkerung oft hellwach. Doch seien Schäden durch frühes Mobbing mitunter noch größer. Er fordert hier also zum Umdenken auf. Wir präsentieren euch einen Vortrag, den er dazu an der Ruhr-Universität Bochum gehalten hat, und zwar am 21. Mai 2015. Sein Thema: die Langzeitfolgen des gleichaltrigen Mobbens bis ins Erwachsenenalter. Um erstmal langsam ins Thema einzusteigen, hören wir zunächst einen Beitrag von Susanne Billig. Sie hat die Leiterin der Mobbingberatung Berlin-Brandenburg nach wahren Geschichten gefragt, die sie in puncto gleichaltriges Mobben gehört habe. Hier die Antwort von Monika Hirsch-Sprätz.
Ein Fall, den wir jetzt hatten, nennen wir ihn Manuel. Manuel ist 15 Jahre, ist Schüler eines Gymnasiums und saß abends am Internet und hat eine Hassseite über sich entdeckt. Und auf der Hassseite stand dann auch drauf, Manuel ist ein Bastard und ein Loser und mit seinen Pickeln ist er der super Schlampenschreck. Cybermobbing ist absichtliches Beleidigen, Schikanieren, Bedrohen, Bloßstellen bzw. Verteilen von Unwahrheiten über moderne Kommunikationsmittel. Das können Chaträume sein, das können SMS sein, das kann Video-Bildbotschaft sein oder es können E-Mails sein. Der Schaden, wenn man jemanden schädigen will, ist enorm groß.
Das Internet, unendliche Weiten. Schön sollte es werden, kommunikativ und sozial. Doch das Netz hat auch eine hässliche Seite. Kriminell und kleinkariert, übergriffig und verletzend. Vor allem Jugendliche werden zum Opfer anonymer Beschimpfungen. Ein Drittel hat es schon getroffen, Jüngere häufiger als Ältere, Mädchen häufiger als Jungen. Manche tragen ihre Demütigungen zurück ins Netz in rührender Offenheit.
Ich wurde selber Opfer von Cybermobbing und dann kam per Zufall heraus, dass hinter diesem scheinbar erwachsenen Mann meine Freundinnen steckten.
Ich erzähle euch erstmal chronologisch die Situation, in die ich in gewisse Bedrängnisse kam.
Die Kommentare unter solchen Videos zeigen, wie angreifbar sich Jugendliche damit machen. Affe, Zicke, Fettsack kann unter solchen Geständnissen schon mal stehen. Das tut weh. Die tiefsten Wunden aber reißen systematische Hassattacken.
Die meisten Schüler leiden. Die leiden unwahrscheinlich unter dieser Situation. Man darf nicht unterschätzen die Schädigung des Selbstwertgefühles, das über Jahre anhält. Es gibt eine Studie von Hirnforschern in der USA, die belegt, dass Mobbing dazu führt, dass eine Region im Gehirn, nämlich der Hippocampus, der zuständig ist für die Erneuerung der Gehirnzellen, komplett diese Erneuerung einstellt, dann bedeutet das Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Depressionen, Panikattacken, Angststörungen. Und das ist genau das, was die Schüler erleben.
Ich bin ein Außenseiter. Seite. Ein Möchtegern, eine Randfigur von einem fremden Stern. Ich bin ein Mauerblümchen, unscheinbar und brav. Ein Loser, ein schwarzes Schaf.
So, jetzt wissen wir also, worum es diesmal geht im Hörsaal. Das Fachwissen und neue Erkenntnisse dazu trägt nun Dieter Wolke bei. Er ist Professor für Entwicklungspsychologie und individuelle Differenzen an der University of Warwick in England. Ganz wichtig zu wissen, und er erklärt auch gleich zu Beginn warum, Wolke spricht nicht von Mobbing, sondern von Bullying. Was aber genau das ist, was wir unter Mobbing verstehen.
Ich werde jetzt oft nicht Mobben nennen, weil ich denke, das ist gar nicht unbedingt der richtige Begriff. Der kam von Lawrence. Das geht um Vögel, die zusammenkommen und gegeneinander bekämpfen. Im Englischen wird das oft Bullying genannt. Ja, und ich wollte eben einen Überblick geben, wie schwer das ist mit dem Aufwachsen. Das Erste möchte ich eben halt darstellen, Mobben, was ist das überhaupt? Dann als Zweites ganz klar darstellen, dass das Mobben oder Bullying nicht das gleiche ist wie dissoziale Störung oder im Englischen Conduct Disorder. Dann, was sind die Konsequenzen und sind die vielleicht sogar so schlimm wie Misshandlung, also wie sexuelle oder körperliche Misshandlung von Kindern? Dann das Mobben, möchte ich darauf eingehen, ein bisschen das Mobben in der Familie, was wirklich sehr stark vernachlässigt worden ist. Das ist nämlich Geschwistermobben unter denen. Und dann vielleicht, was man tun könnte. So, erstmal zur Definition von Bullying. Es gibt jetzt übrigens seit einem Jahr eine offizielle Definition des Bullyings von dem Center for Disease Control. Die haben das also offiziell rausgeschrieben. Und die hauptsächlichen Teile der Definition sind, dass es sich um aggressives Verhalten handelt, das intentional ist. Also man macht das, um jemandem weh zu tun. Das ganz Wichtige daran ist, dass das wiederholt durchgeführt wird. Also jede Woche, mehrmals pro Woche, dass man jemandem piesackt. Und dass die Beziehung zu der Person meistens ist, dass das eine oder mehrere Personen sind, die das tun. Und dass das eine Imbalance der Kräfteverhältnisse ist. Entweder real, weil das eine Gruppe ist, oder dass man vorstellt, dass man nichts dagegen tun kann. Ja, also es sind drei Sachen, das wiederholt, Intention und eine Imbalance of Power. Ja, und was sind die Typen, die man so anwenden kann fürs Bullying? Gibt es das Direkte oder was man offen sehen kann? Das ist zum Beispiel jemanden beschimpfen, Gestik, aber eben halt auch schlagen und prügeln oder bedrohen und Sachen stehlen. Und dann gibt es eben halt auch das Beziehungsbullying. Und das sind die Sachen, du kannst nicht zu meiner Party kommen. Du gehörst nicht dazu, du kannst nicht mit uns spielen. Oder zum Beispiel Gerüchte verbreiten, das heißt über jemanden, um eben halt die sozialen Beziehungen kaputt zu machen mit anderen. Und dann gibt es dazu noch neuerdings, oder das fing seit 2004 dazu an, ist das Cyberbullying, dass es jetzt möglich ist, eben halt über Smartphones oder durch Internet oder auch durch Social Media, zum Beispiel auf Facebooks und so weiter, Gerüchte zu verbreiten oder jemanden immer wieder anzugreifen. Das heißt, es geht jetzt 24 Stunden am Tag, ist das möglich. Das hört nicht auf, wenn man in der Schule ist. So, welche Arten des Bullying gibt es? Einmal gibt es das zwischen Gleichaltrigen, das ist in der Schule. Aber es gibt es auch zwischen Geschwistern. Und ich komme später zu den Geschwistern dazu. So, warum ist das Bullying gegebenenfalls wichtig? Also in den USA war das hauptsächlich Finkelrohr gewesen und Tucker, die haben nationale Untersuchungen gemacht über alle Typen der Misshandlungen, die stattfinden können. Und das Gleiche wurde auch in England gemacht. Für 10- bis 17-Jährige wurden in einer gewichteten Stichprobe Tausende von denen befragt, welche Gewalt sie erlebt haben. Die größte Gewalt, die man je erfahren wird, ist von Gleichaltrigen oder von Geschwistern. Gegenüber dem, was in der UN geregelt ist, Gewalt durch jene, die eigentlich als Caretaker sind, die auf einen aufpassen sollten. So, und schaut man sich das jetzt an, die Prävalenz, dann gibt es eben halt Studien, die das in verschiedenen Ländern vergleichen. Und hier ist für Deutschland aufgeführt, das war aus dieser HBAC-Studie, waren 17,7%, wurde als Prävalenz eingestellt. Und in Großbritannien war die höchste Rate in Europa gewesen. Das hat er auch Schlagzeilen gemacht. Deswegen natürlich ein tolles Land, um da Forschung zu betreiben zum Bullying, weil es da wahrscheinlich genügend gibt. So, welche sind die Rollen, die die Leute einnehmen, die mobben? Und jetzt glaube ich ganz wichtig, die Rolle, die wir am meisten kennen oder über die viel geredet wird, sind die Opfer. Das heißt also diejenigen, die Opfer werden von dem Bullying und selbst nie zurückschlagen oder zurückkämpfen. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe von Opfern und die werden oft mit reingemischt, wenn Leute nur über Täter und Opfer reden. Das sind diejenigen, die Opfer werden, aber auch zurückkämpfen. Und jeder kennt vielleicht diese Kinder, die manchmal andere anmachen und die schlagen und dann selbst wieder Opfer werden. Und das sind die Bully-Victims. Und dann gibt es eine Gruppe und die werden oft auch reingemischt mit den Bullies. Und deswegen gab es falsche Forschungsergebnisse dazu. Dann gibt es die reinen Bullies. Und die reinen Täter sind oft, im Englischen nennt man die Ringleader, die sind die Anführer. Und Untersuchungen haben gezeigt, ich komme später noch darauf zurück, und das wird man auch sehen von den Ergebnissen, die haben die beste soziales Verständnis. Also wenn es um Emotionserkennung geht, die erkennen Emotionen sehr gut, besser als die neutralen Kinder. Sie sind oft, was wir gefunden haben, sehr gesunde Kinder, körperlich sehr gesund, fehlen fast nie in der Schule, weil die gehen gerne zur Schule, und haben wirklich Führungsqualitäten, dass sie eben halt andere dazu bringen, und das sind diese Bully-Victims, die deren Handlanger sind, ja, in Gruppensituationen. Und diese Pure Bullies haben sehr hohen sozialen Status. Und da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. So, also ganz einfach, um zu sagen, von der Definition her, im Mobben geht es intentionell und es wiederholt. Es gibt verschiedene Statusrollen im Bullying. Es ist hochprävalent, also das ist zwischen 15% und 30% der Kinder sind betroffen. Und jetzt mit Cyberbullying kann das eben 24 Stunden jeden Tag in der Woche sein. So, die Frage ist, was ist die Motivation, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, denken wir daran am Arbeitsplatz, gibt es auch Mobben, ja, also dass Leute das tun. Und warum findet man das auch im Tierreich? Und dann auch in Untersuchungen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es jetzt nur in Deutschland oder in England, sondern man findet das auch in den sogenannten Naturvölkern, wenn Leute das untersucht haben, unter bestimmten Bedingungen. Und die wichtige Sache ist, dass das generell nicht eine Maladaptation ist zu einem Riesending, sondern evolutionär bedeutet das, dass insbesondere der reine Bully Zugang zu Ressourcen bekommt. Die erste Sache ist, ein reiner Bully wird nie angegriffen von anderen. Er ist also oben Alpha oder sie und werden nicht angegriffen. Und das ist unheimlich gut, wie ich später zeigen werde, auch für die Gesundheit, weil man hat wenig Stress, weil keiner wagt, sich gegen diese Person anzugehen. Ja? Die zweite Sache ist, diese Dominanz führt dazu, dass eigentlich jeder einen kennt. Die Hälfte der Leute denken, das ist ein cooler Typ oder eine coole Frau, und die anderen haben Angst vor der Person, ja, die Opfer. Und die nächste Sache ist, wenn man cool ist, hat man bessere Möglichkeiten, einen sexuellen Partner zu finden. Und das Interessante ist, in der Adoleszenz nimmt Bullying zu. Ja, mit der gleichen Zeit, mit der Pubertät, nimmt Bullying auch wieder zu. In modernen Gesellschaften ist das auch, die Ressourcen sind natürlich ist auch Geld, Status, Zugang zu Jobs und so weiter, die stattfinden und höheren Erfolg zu haben, Partner zu finden. Ja, also für die reinen Bullies kann das wirklich ein evolutionärer Vorteil sein, aber für die anderen Gruppen halt nicht. So, wenn das wahr ist, dann müsste das so sein, dass man Bullies, anders als bei den Kindern, die Conduct Disorder haben, weil wir ganz genau wissen, dass sie häufiger aus der niedrigen Sozialschicht kommen und so weiter, in allen Sozialschichten gefunden werden. Und dass man mehr Bullies finden muss in den Gesellschaften oder in Klassen, wo eine höhere Hierarchie ist. Ja? Denn umso wichtiger ist es, nach oben zu kommen. Ja? Und diese Untersuchungen sind gemacht worden. Ich habe das ja schon gesagt. Wir haben eine Meta-Analyse durchgeführt. Die hatten wir letztes Jahr im American Journal of Public Health veröffentlicht. Und das ist hier die Analyse aller Studien, zu sehen, aus welchen Sozialschichten, also aus den Gruppen, kommen Bullies. Und der Unterschied ist ein ganz kleiner, dass sie ein kleines bisschen häufiger aus der unteren Sozialschicht kommen, aber es ist kaum signifikant. Wir finden es über alle Sozialschichten hinweg. Ganz anders als Conduct Disorder, was dreimal so häufig aus der unteren Sozialschicht kommt. Und hier finden wir das über alle Gruppen hinweg. Das heißt, ob man nun in einem wohlhabenden Gebiet wohnt oder nicht, überall gibt es Bullies. Und das Irre ist daran, wir haben auch Untersuchungen gemacht, Leute denken immer in Großstädten, in der Innenstadt, in den Schulen, da gibt es das hauptsächliche Bullying. Wir haben gefunden, in Dörfern gibt es viel Bullying. Das große Problem ist nämlich in den Dörfern, ist, es gibt nur eine Klasse, es gibt kleine Schulen. Und wenn man da mal durch ist als Opfer, kann man keine Alternativen finden. In einer Großstadt hat man mehr Möglichkeiten, noch wieder Alternativen für andere Leute zu finden. Also es gibt vieles, was Leute denken, was mit der Empirie nicht übereinstimmt. Ja, die zweite Sache ist, schauen wir uns an, eine Studie, eine Meta-Analyse durchgeführt durch Elgar. Die haben in der Untersuchung benutzt den Gini-Index. Der Gini-Index ist eine Berechnung darüber, wie ungleich Gesellschaften sind. Das heißt, wie groß ist der Unterschied zwischen den Reichsten und den Ärmsten? Ja? Die Länder, wo der Unterschied am geringsten ist, ist zum Beispiel Schweden, Norwegen und Dänemark. Und die Länder, wo der Unterschied groß ist, ist die Türkei, Russland, Israel, USA. Ja? Diese Länder, wo große Unterschiede zwischen Armen und Reichen sind. Und das Interessante ist, die Korrelation zwischen Einkommen, Inequality und Mobben, also Bully zu sein, ist Punkt 62. Das heißt, in Ländern, die große Unterschiede haben, große Hierarchie haben zwischen Reich und Arm und wie das Verhältnis nicht gleich sind, findet man mehr Bullies im Durchschnitt. Und der Grund ist, dass alles irgendwie zählt, dass man durchkommt. Und dann haben Leute als Kritik geschrieben und sagen, ja, was ist denn mit den Norwegern und so, warum sind die denn Olvius angefangen in Norwegen das zu untersuchen? Ganz einfach, weil in den Gesellschaften, die sehr sensitiv sind gegenüber Leuten, die versuchen, ganz nach oben zu kommen, weil in den USA und Russland und so weiter ist das viel weniger. Das ist alles okay. Nicht? Man wird ein Hero, nicht? Wenn dann, solange man das mit dem Geld macht. Also findet man diese Unterschiede dort. Und das Gleiche hat man gefunden in sozialen Hierarchien. Also es wurde hier in Finnland untersucht. Wir haben auch eine Untersuchung gemacht, um festzustellen mit Stabilität, je höher die Popularitätsunterschiede sind zwischen einzelnen Schülern, also die Hierarchie stärker ausgebaut ist, desto eher findet man Bullying, als in einer Klasse, wo das eher ähnlich aus ist, die Popularität zwischen unterschiedlichen Kindern. So, die nächste Frage ist natürlich, vor über 20 Jahren sind wir angefangen, also in Bayern war das damals, in München, eine Studie gemacht, dann bin ich nach England umgezogen und dann haben wir Kultur verglichen zwischen England und zwischen Deutschland und fanden ähnliche Mechanismen in beiden Ländern und waren angefangen mit Interviewbefragungen in der Grundschule. Und zu der Zeit war das so, ja, das ist eine ganz normale Sache und wir haben wirklich 20 Jahre lang jetzt Untersuchungen mit unterschiedlichen Längsschnittstudien durchgeführt, um zu sagen, das ist doch normal, jeder muss da durch, das ist das Normale, das Kindheitssein mit dem Bullying. Und jetzt möchte ich einfach mal ein paar von den Ergebnissen darstellen, welche Auswirkungen dieses Mobben auf die Opfer hat oder auch andere. Und dazu haben wir hauptsächlich eine Studie benutzt, das ist die Avon Longitudinal Study, das ist der Avon District. Und was man findet, ist also auch eine alte Universitätsstadt, also Bristol selbst. Und in 91, 92 wurden über eine Zweijahresperiode 14.000 schwangere Frauen rekrutiert, also ab der 18. Lebenswoche. Und die sind jetzt mittlerweile bis zum 18. Lebensjahr untersucht worden. Und im Herbst fängt die 24 Jahre Untersuchung an. Und was wir fanden, wenn wir uns jetzt die Kindheit angucken, jetzt nur eine Studie, eine der Sache war, ich will einfach nur mal darstellen, es ist egal, ob die Kinder selbst berichtet haben, ob sie Opfer waren, ob die Mütter berichtet haben, ob sie Opfer waren oder die Lehrer berichtet haben, dass sie Opfer waren. Sie sehen ganz klar, wenn eine Persistenz der Depression, in allen findet man, dass sie zwischen 11 und 14 Jahren persistent depressive Symptome hatten, findet sich stark stärker, egal wer das berichtet. Aber insbesondere möchte ich darauf hinweisen, die Kinder, die sowohl mit 8 und 10 Jahren stabil Opfer waren, hatten ein 6-fach erhöhtes Risiko oder Odds Ratio, Depressionssymptome zu haben, persistente im Jugendalter, und die schwer gebullied wurden, also sowohl sozial ausgeschlossen als geschlagen und so weiter, 7-fach erhöhte Odds hatten. Also das ist schon eine wahnsinnig starke Beziehung, die da besteht, kontrolliert, weil dies ist ja eine Längsschnittstudie, über Familienadversität schon von der Schwangerschaft her, vorhandene emotionale Probleme vor dem 8. Lebensjahr, weil man muss ja dafür kontrollieren, es kann ja sein, dass das nur die Kinder sind, die sowieso schon Probleme haben, die jetzt auch häufiger Opfer werden und so weiter. Und ähnlich eine Studie aus den USA, die letztes Jahr in Pediatrics veröffentlicht wurde, stellte dar, also Kinder, die nicht gebullied wurden, Kinder, die nur in der Vergangenheit gebullied wurden, die jetzt noch, das ist über 5 Jahre nachuntersucht, und die früher und jetzt gebullied wurden. Und man findet eine ganz klare, was man nennt, eine Dose-Response-Relationship. Das heißt also, die jetzt, aber dann insbesondere die noch, die zu beiden Zeiten gebullied wurden, über 5 Jahre, ganz klar höhere Depressionssymptome, auch weniger Selbstwert und so weiter. Wir sind dann oft gefragt worden, ja, aber das kann ja sein, dass bestimmte Kinder besonders angegriffen, das sind doch bestimmt Kinder, die irgendwelche Probleme haben oder rote Haare haben oder große Ohren oder ein bisschen dumm sind und so weiter und so fort. Und deswegen eine Untersuchung von Louise Arsenault, also die Kollegen am King's College in London, die machen eine Studie von Zwillingen, die TED-Studie. Und in der TED-Studie hatten sie Zwillinge, eineiige Zwillinge, die genetisch gleich sind, mit den gleichen Eltern wohnen, und das eine Kind wurde gemobbt und der andere Zwilling wurde nicht gemobbt. Das heißt, die sind genetisch gleich, die sind in der gleichen Umwelt, und 2 Jahre später haben sie sich angeschaut, das Kind, also emotionale Symptome von dem Kind, das nicht Opfer war, gegenüber dem Zwilling, der Opfer war. Und man findet eine ganz klare, es ist also Z-Scores von 3,5 erhöht, emotionale Probleme in dem Kind, das gebullied war. Das ist wahrscheinlich das stärkste Argument, natürliche Experiment, um festzustellen, dass es die Umweltfaktor ist, der darauf aufstellt, und nicht die Genetik oder in welchem Haushalt sie aufwachsen. So, die erste Sache, die anfängt, ist, hatten wir uns angeschaut, auch wieder aus dieser Studie, von der Alsberg-Studie, hatten wir uns angeschaut, Kinder, die Parasomnien haben, und Sie wissen, die hauptsächlichen Parasomnien sind die, die auftreten, wenn man im Stadium 3, 4 bis zum Stadium, also zum REM-Schlaf stecken bleibt, und das ist eben halt dieser Nachtschreck, wo sie eben rausschreien und so weiter, oder eben das Schlafwandeln, und dann, was fast alle kriegen und fast alle sie gehabt haben, irgendwann mal und auch noch mal ab und zu bekommen, sind Albträume, ja, von den Kindern. Und da hatten wir untersucht auch, das hatten wir letztes Jahr, war das veröffentlicht, und hatten auch wieder für alle möglichen Faktoren kontrolliert. Und wir fanden ganz besonders, dass eben halt Albträume, auch Nachtschreck, aber auch das Schlafwandeln, alle bei den stabilen Opfern ganz klar erhöht waren, mehr oder weniger verdoppelt waren in der Kindheit, kontrolliert für Schlafprobleme von der Geburt an. Ja. So, eins der hauptsächlichen Dinge, was immer wieder in Zeitungen berichtet wird, ist Selbstmord. Und wir wissen alle, dass Selbstmord sehr stark zunimmt, die Rate im jugendlichen Alter, aber sich sehr wenige 11-, 12- oder 13-Jährige umbringen, dass das relativ selten ist und dann ganz klar zunimmt von dem Alter an. Und bei vielen eben halt hier berichtet wird, also durch Bullying ist das gewesen, dass die Kinder es gemacht haben. Die Frage ist natürlich bei diesen Zeitungsberichten, ist das, dass die Eltern Gründe finden, dass das andere Gründe sind, die gemacht werden? Wer kann sagen, dass das wirklich das Mobben war? Und deswegen haben wir wieder in der Alsberg-Studie haben wir geschaut, die Kinder wurden interviewt mit 8 Jahren und mit 10 Jahren und mit 11 bis 12 Jahren haben wir untersucht und haben sowohl die Kinder selbst befragt, aber jetzt nehme ich einfach mal die Berichte von den Müttern und von den Lehrern, weil das jetzt eine andere Gruppe ist. Die Ergebnisse waren genauso, wenn die Kinder das selbst berichteten. Wir fanden, was sie selbst berichten über Suizidgedanken und dann Selbstversuche, die sie gemacht haben, finden wir ganz klar, Bullies haben kein Risiko. Ja? Opfer, klar erhöht, aber gerade die Opfer und die Bullies, also die das gemeinsam machen, die versuchen zurückzukämpfen, die sind eigentlich sozial defeated. Das ist so ähnlich wie ein Experiment mit Ratten, die versuchen zurückzukämpfen und haben trotzdem keinen Erfolg, ist klar erhöht, auch für Selbstmordversuche. So, also, was wir finden, ist mehr internalisierende Probleme und so weiter im Jugendalter, mehr Selbstverletzung, die stattfindet. Was die Untersuchungen gefunden haben, ist, dass Bully-Victims und jene, die chronische Opfer sind, das schlimmste Auskommen haben oder am stärksten die Dosis ist. Und scheinbar die reinen Ringleader-Bullies keinerlei Probleme haben mit Mental Health, also dass sie jetzt also mit Psychopathologie und recht gesund sind und auch populär sind. So, die nächste Frage ist, okay, das ist im Jugendalter ist noch viel Bullying, wie sieht das jetzt im Erwachsenenalter aus? Und das Erste, was wir uns dann wieder anschauten, war eben halt die Selbstverletzung. Und das ist eine ganze Menge. Mittlerweile mit 17 Jahren, 16,5% haben berichtet, dass sie selbstverletzende Maßnahmen unternommen hatten in dem letzten Jahr. Und von denen, von diesen 16,5%, war ein Viertel die Sachen, das war mit der Intention zu sterben. Und für Psychologen kann ich das darstellen, das sind dann die Modelle, die wir rechnen. Das heißt, wir haben also Elternverhalten hier ganz klar, ob die geschlagen wurden und so weiter, ob es zwischen den Eltern Gewalt gab, ob die Kinder negatives Verhalten, also emotionale Probleme und so weiter hatten. Dann über die drei Zeitpunkte hinweg gemessen, ob sie gebullied wurden, ob sie Symptome entwickelten, Borderline Personality Symptoms oder Depressionssymptome und ob die das erklären können, dass das zum Selbstverletzen kommt oder ob hier eine direkte Beziehung besteht. Und das Ergebnis war, das war dann veröffentlicht auch American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, was wir fanden, wenn wir alles, gibt es Berechnungen, Population Attributable Fraction. Man berechnet, wenn ich nichts verändern würde, außer dass ich Bullying rausnehmen würde. Also ich könnte jetzt auf einmal sehen, dass es kein Bullying mehr gibt. Um wie viel Prozent könnte ich verringern selbstverletzendes Verhalten? Und wir fanden, das war über 20%. Ja? Das ist eine riesige Summe. Jetzt möchte ich einfach mal Gesundheitsmaßnahmen ansprechen, die wir alle kennen und auf welcher Basis die aufbauen. In Lancet veröffentlicht Daten von 27.000 Teilnehmern in 52 Ländern. Welches ist die Beziehung von Adipositas, ein BMI über 30, auf kardiovaskulare Erkrankung? Ja? Der PAF oder diese Population Attributed Fraction ist 2,8%. Und auf diese 2,8%, das heißt also, wenn wir Adipositas wegnehmen können, verhindern wir 2,8% von kardiovaskularen Ausfällen. Aber wenn wir zum Beispiel hier Bullying reduzieren könnten, das wären 20%. Ja, also ist, glaube ich, wichtig, einfach mal so die Verhältnisse zu vergleichen, was gebracht wird. So, Ängste habe ich extra reingetan, weil das viel hier gemacht wird über Ängste. Und das haben wir im jugendlichen Alter geschaut, eben halt mit 12 Jahren. Waren die interviewt worden und hatten Victimization Score. Und dann waren diejenigen, die gar nicht, die manchmal und die dann oft Opfer wurden vom Bullying. Und wir haben dann untersucht, das war letztens veröffentlicht worden in Depression and Anxiety. Und was wir fanden, nur eine Angststörung zu haben, war Bullying wieder Kontrollen für Familienfaktoren und so weiter zweifach erhöht gewesen. Aber insbesondere komorbide Angststörungen zu haben, war es dreifach erhöht, wenn sie häufig gebullied wurden. So, dann gucken wir uns an Depressionen. Das ist jetzt gerade im British Medical Journal ist angenommen. Das ist im Druck. Das kommt jetzt bald raus. Mit Lucy Bose zusammen und Kollegen haben wir geschaut, wenn häufig gebullied wird, was ist das Odds Ratio nach ICD-10? Das ist nach Interviewen determiniert, mit 18 Jahren eine Diagnose von Depressionen zu haben. Ist also doppelt so erhöht gegenüber denjenigen, die nicht gebullied wurden. Das heißt also klar erhöhte Depressionen, wieder kontrolliert für alles. Und mit dem British Medical Journal muss man durch alle Sachen, statistische Reviews und so weiter und Daten offenlegen und so weiter, dass die nachanalysiert werden können und so fort. Okay, so wir haben also Ängste, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten. Und jetzt kommen wir zu einer der Sachen, die also sehr kostlich sind. Die sind relativ selten. Also psychotische Störungen sind etwa 3% in der Lebenszeit, Schizophrenie 0,4%, aber haben riesige Kosten, weil es oft sehr chronisch ist. Und die neuen Modelle, also von Oss und so weiter, ist, dass Kinder oder Jugendliche schon oft psychotische Erfahrungen haben und dass häufiger von diesen Kindern dann eben halt auch Psychose entwickeln. Und wir haben das in Alsberg auch untersucht, das war im American Journal of Psychiatry, dass also die Beziehung mit 12 Jahren psychotische Erfahrungen zu haben, das sind fast 13% der Kinder, die berichten, dass hauptsächlich Halluzinationen, wenn man psychotische Störungen mit 18 Jahren anschaut, also ein 13-fach erhöhtes Risiko hat. Ja? Also dass da schon eine Kontinuität besteht, aber viele von denen auch eben halt nicht Störungen entwickeln. So, haben wir wieder geschaut, eben halt geschaut, haben IQ reingenommen als Kontrolle, DSM-Diagnosen, bevor die Kinder gebullied wurden, externalisierende und internalisierende Störungen zur gleichen Zeit, wie sie gebullied wurden, psychotische Symptome mit 12 Jahren, dann mit 18 Jahren und Depressionssymptome. Und was wir fanden in unseren Modellen, war ziemlich klar, wenn wir für alles kontrolliert haben, alles zur gleichen Zeit, finden wir bei den stabilen Opfern, finden wir 3-fach erhöhtes Risiko von psychotischen Symptomen mit 18 Jahren. Wir haben gerade von dem MRC, also das ist viel Arbeit gemacht worden, der es leitet, ist Stan Sammet, der ist in Cardiff und in Bristol, der leitet das insgesamte Psychoseprogramm. Also das war gefördert durch den Wellcome Trust gewesen. Wir haben jetzt wieder weiter Förderung gekriegt von irgendwie 1,3 Millionen. Die werden jetzt mit 24 Jahren wieder untersucht, die gleichen Leute. Und das Irre war, die haben ganze Genetik, GWAS ist gemacht worden, es wurden IQ und so weiter untersucht und alle möglichen Sachen. Und von den ganzen Faktoren als Vorhersage wurde gefunden, dass eigentlich das Bullying eines der höchsten war. Tschüss. Ja. Gut, dann die nächste Sache. Ich hatte ein Sabbatical gehabt an der Duke University und war in dem Lab gewesen von Caspi und Moffitt, die Daniden-Studie machen, die E-Risk-Studie und so weiter. War ein Vortrag gewesen von Bill Copeland. Der hatte ihm vorgestellt von der Konkurrenzstudie da, die Great Smoky Mountain Studie an der Weise. Und dann haben wir zusammen, ich kannte Adrian Engold aus England, der ist Engländer, und Jane Costello auch, und haben uns dann zum Essen zusammengesetzt und haben gesagt, habt ihr Daten überhaupt über das Bullying und so weiter, uns unterhalten und so weiter. Und gerade der Adrian Engold sagte ziemlich klar und sagte, das ist doch alles Quatsch mit dem Bullying und so weiter, das ist ja Blödsinn. Ja, und wir haben alles untersucht. Also ich denke, das kann keine Auswirkungen. Wir haben da noch nicht rangeguckt. Ne? Und dann hat der Bill Copeland gesagt, komm doch heute Nachmittag, komm doch einfach nach dem Essen mit, hast du heute Nachmittag Zeit, dann können wir mal in die Daten gucken. Ne? Können wir anfangen zu gucken, dann fingen wir an. Und obwohl alles Mögliche reingeschmissen ist, das Signal mit Bullying blieb immer weiter unterhalten. Und dann haben wir einen Grant gekriegt und haben zusammen viele von den Daten eben halt analysiert. Und man sieht, das eine war in JAMA Psychiatry, das andere in Psychological Science veröffentlicht. Und was gefunden wurde aus der Studie, waren jedes Jahr interviewt worden von 9 bis 16 Jahren. Und es waren 5% reine Bullies, 21% Victims, Bully-Victims 4,5% und 68%, so ähnlich wie in allen anderen Studien, die wir gefunden haben. Und wenn es um Depressionen ging, waren es hauptsächlich die Bully-Victims, die DSM-4-Depressionen hatten, also 5-mal erhöht. Wenn es um Angststörungen ging, waren es hauptsächlich die Opfer, nicht die Bully-Victims, die hauptsächlich waren, also die nie kämpfen. Und dann gab es letztens eine Studie wieder von der Gruppe von Louise Arsenault. Die haben eine andere englische Studie genommen. Die haben mittlerweile, das ist die Kohorte von Kindern, die 1958 geboren wurden. Die wurden nachuntersucht und das ist bis 45 Jahre nachuntersucht. Und die haben die Kontrollgruppe gewählt, Kinder, die von den Eltern weggenommen wurden, entweder in Heime gingen oder in Fostering zu anderen Familien als Vergleichsgruppe. Und haben Kinder genommen, die gebullied wurden und haben verglichen, wie viele von denen haben mit 45 Jahren Depression, Angststörung oder haben Suizidversuche unternommen. Und man sieht ziemlich klar, dass gegenüber denen, die von den Familien weggenommen wurden, das Bullying genau den gleichen Einfluss hatte. Bei Angststörungen sogar höher war vom Bullying. Und nur hier sich leichte Unterschiede ergaben mit der Suizid. Aber auch stark erhöht, genau was andere Studien gefunden haben. Und wenn wir uns dann anschauen, was die anderen Effekte waren, das war aus dieser Studie bis 50 Jahre, hatten die dann geschaut, also was sind die Qualifikationen, lebt man mit einem Partner, was ist die Qualität des Lebens eingeschätzt, wurde schlechter eingeschätzt. Und genau das Gleiche fanden wir in den USA, wir hatten das veröffentlicht in Psychological Science. Wir fanden ganz klar, dass immer wenn man guckt, die Bully-Victims am schlechtesten abschneiden, also soziale Beziehungen im Erwachsenenalter, wie viel Einkommen sie haben. Also es ist ganz interessant, ich werde jetzt mal nicht auf Gesundheit, da haben wir schon viel drüber geredet, eingehen. Aber wenn es um Einkommen geht, es war ganz interessant, das wurde eben halt auch ein Press-Release und wir hatten verschiedene Fernsehinterviews, Radiointerviews und so weiter dazu. Was interessant war, die haben dann immer Leute gehabt, die selbst Opfer geworden sind. Und was sie immer erzählten war, dass sie es schwieriger finden, einen Job zu behalten, sondern dass sie eher wechseln, wenn es Konflikt geht, dass sie schwierig finden, in Teams zu arbeiten. Sie gehen lieber, als dass sie in Teams arbeiten. Viele von denen, die dann immer bei diesen Interviews waren, waren IT, die arbeiten oft von zu Hause aus, ja, weil sie es schwierig finden, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dass das eigentlich eine generelle Erfahrung war, was auch dazu führte, dass sie weniger wohlhabend waren. Also wenn man sich anguckt, jetzt welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat, also relativ groß sind. Was wir finden, ist eben halt, wir hatten mal geschaut, diese Bully-Victims, ist immer die Frage gewesen, sind das denn Kinder, die als Opfer anfangen und dann zurückschlagen oder sind das Bullies, die Status verlieren? Das sind hauptsächlich Kinder, die größte Gruppe sind natürlich die Neutralen, aber die fangen hauptsächlich als Opfer an und versuchen zurückzusteigen. Es ist ganz, ganz selten, dass das Bullies sind, die Status verlieren. Ja? Also die Bully-Victims fangen meistens als Opfer an. So, und dann kam wieder eine Studie, das war im PNAS, wurde das veröffentlicht. Die Studie hatte geschaut, die Great Smoky Mountain Studie hat jedes Mal Blut genommen bei jeder Untersuchung und hatten geguckt nach C-reaktiven Proteinen. Das ist also ein Marker für Inflammation, der eben mit kardiovaskularen Erkrankungen zusammenhängt, aber auch mit Depressionen gezeigt wurde. Und jene, die kumulativ zu mehr Zeitpunkten Opfer geworden sind, hatten höhere Werte, schon im jugendlichen Alter. Aber das Interessante war, im jugendlichen Alter gebullied worden zu sein und dann nachuntersucht mit 25 Jahren. Und dass die reinen Opfer hatten in dem Fall, hatten die stark erhöhte Werte von Inflammation. Und das bedeutet, dass sie ein höheres Risiko haben, eben halt für Herzinfarkte, aber auch Depressionen. Aber das Irre daran ist, jetzt gucken wir uns mal die Bullies an, die hatten die niedrigsten Werte, ja, im Erwachsenenalter. Die sind super gesund, wenig Inflammation und so weiter, nicht gestresst in der Weise. So, also Bullies von Gleichaltrigen hat also wirklich große Einflüsse auf die seelische Gesundheit, dass die Bully-Victims und chronisch Gebullieten die größten, also die schlimmsten Effekte haben. Aber bei den Bullies finden wir kaum irgendwelche negativen Auswirkungen, also für diese reinen Ringleader-Bullies. Ja, und dann haben wir jetzt, also am 28. April, haben wir veröffentlicht im Lancet Psychiatry, haben wir die beiden Studien, die Alsbach-Studie und die Great Smoky Mountain-Studie zusammengenommen. Und unsere Idee war gewesen, was ist jetzt wirklich der Einfluss von Kindesmisshandlung und vom Bullying, wenn wir das mal miteinander vergleichen. Weil eine der Sachen ist, es kann ja sein, dass die Kinder, die hauptsächlich Opfer werden vom Mobben, schon zu Hause misshandelt werden von ihren Eltern. Und wenn wir das nicht genügend kontrollieren, ist das einfach nur Mediator oder Moderator, aber nicht irgendwie das Wirkliche. Und wir waren total überrascht von den Ergebnissen, die wir hatten. Wir wussten, dass die so kontrovers sein werden. Ich habe auch Hassbriefe gekriegt von ein paar Akademikern, die sich mit Kindesmisshandlung befassen, dass wir dachten, wir können das nur veröffentlichen, wenn wir wirklich das in zwei Studien machen. Und wenn sich das in zwei Gesellschaften, in zwei Studien ähnlich findet, diese Studien haben unterschiedliche Stärken. Also Alsbach fängt in der Schwangerschaft an und hat bis 8 Jahre gute Daten über Misshandlung. Die Studie von Great Smoky Mountain Studies von 9 bis 16 Jahre hat viel bessere Daten über sexuelle Misshandlung, weil mehr in dem jugendlichen Alter stattfindet und wollten sehen, welches die Auswirkungen sind. Und die Auswirkungen für Kindesmisshandlungen wurden beschrieben, die sind wirklich sehr ähnlich, wie die fürs Bullying sind. Und dies ist denn, was wir gefunden haben. Wie viele von den Kindern in Alsbach wurden nur misshandelt? Wie viele wurden nur gebullied? und wie viele hatten beides? Und hier ist das Gleiche für die Great Smoky Mountain Studie, weil die Kinder bis länger, älter, bessere Befragungen hatten über Misshandlung und sexuelle Misshandlung, sind das mehr da. Und beides. Und eine der Sachen findet man ziemlich klar, dass 40% der Kinder, die misshandelt werden, auch gebullied werden, also gemobbt werden. Das ist höher als die Basisrate. Das heißt, sie haben ein erhöhtes Risiko. Aber 60% werden nur gemobbt und sind nicht misshandelt zu Hause. Ja? Und wenn wir uns das jetzt angucken, in der Alsberg-Studie nur misshandelt zu werden, fanden wir total überraschend, wenn wir jetzt auf einmal fürs Bullying kontrollierten, fanden wir keinerlei gesamte nachteilige Effekte und auch nicht in der Great Smoky Mountain Studie. Aber die nur gebullied wurden, hatten ganz klar erhöhte Raten und dazu nochmal Treatment zu haben, beides hat die Raten kaum erhöht. Wir haben das nicht geschrieben, aber die kontroverse Annahme ist, dass viele Studien, die Misshandlung untersucht haben, haben nicht fürs Bullying kontrolliert, fürs Mobben. Und eine wirkliche Sache wäre, dass es vielleicht das Mobben ist, das einen stärkeren Effekt hat als die Kindesmisshandlung. Dies hat uns total überrascht. Wir fanden das schwierig. Wir hätten gerne gewollt, dass Misshandlung die Ergebnisse, weil es einfacher wäre zu veröffentlichen, als wenn das so kontrovers wäre. Aber es war in beiden Studien, dass wir das fanden. So, die Implikation von dieser besonderen Studie ist, es gibt ein UN Rights of Children. Und dort wurde ganz klar festgelegt, also ist, glaube ich, Paragraph 16 ist festgelegt, dass Regierungen alles unternehmen sollen und Interagency zusammenarbeiten sollen für Kindesmisshandlung. Und Kindesmisshandlung durch solche Leute, die für sie verantwortlich sind. Das sind Caretaker, das sind Eltern oder andere Erwachsene, die Pflege machen. Aber es steht nichts über Bullying drin. Übrigens, diese UN Rights ist nur von 2 Ländern nicht unterschrieben. Das ist Südsudan und die USA. Das zu sagen. Aber ansonsten von allen anderen unterschrieben ist. Und das ist aber eine Imbalance, weil wenn man feststellt, dass zum Beispiel das Bullying genauso viel Einfluss hat auf die seelische Gesundheit oder die körperliche Gesundheit von Kindern, dann müsste eigentlich genauso viel unternommen werden, sowohl in Schulen als eben halt auch mit Gesundheitsversorgern. Und ich glaube, da komme ich jetzt insbesondere drauf hin, weil da wenig gemacht wird. Welche sind die Faktoren, die dazu beitragen? Und ich möchte eben halt 2 erwähnen. Das ist das Elternverhalten und Geschwister. So vom Elternverhalten her, vielleicht, wenn man positives Elternverhalten hat, das ist also hauptsächlich ist, klare Regeln, aber auch autoritär und warm zu sein. Nicht? Von dem Elternverhalten findet man, dass da weniger häufiger Opfer werden und diejenigen, die negatives Elternverhalten zeigen, also genau das Umgekehrte, also schlagen und so weiter, man häufiger Opfer wird. Das Interessante daran war, dass wir eine Gruppe auffanden, das sind die überprotektiven Eltern, die genauso negativ ist wie die Eltern, die schlagen, um Opfer zu werden. Also Eltern, die immer bei ihren Kindern sind, versuchen die Konflikte für ihre Kinder zu lösen und du darfst meinen kleinen Charlie doch nicht anfassen und so weiter. Also Kinder, die nie gelernt haben, selbst Konflikte zu lösen, haben ein erhöhtes Risiko, Opfer zu werden. Also das ist eine wichtige Sache. So, die nächste Sache ist, was ist mit Geschwistern? Und ich finde es einfach absolut irre. Und ich kann sagen, das ist am Wochenende angenommen worden. Der Lancet Psychiatry hatte, nachdem wir diese Studie hatten, der Editor war bei einem Kongress gewesen, wo wir über Bullying berichtet haben. Und die haben eingeladen, es wird eine Spezialausgabe geben über das Bullying. Und das wird dann als Global Health Perspective. Das zweite seien Langzeiteffekte von Peer-Bullying und das andere Langzeiteffekte von Sibling-Bullying. Und mit dem Sibling-Bullying ist das Interessante, kaum jemand beschäftigt sich damit, ja? Obwohl 85% aller Kinder haben Geschwister. Ja? Außer wenn man in China lebt, mit der Ein-Kind-Politik, da ist das weniger. Aber ansonsten ist das so der Fall. Und man findet unheimlich viel aggressives Verhalten zwischen Geschwistern. Es wird auch oft häufig während der Woche ausgeführt. Und das Irre daran ist, dass die Prävalenz wirklich sehr hoch ist. Also, und wenn wir das angucken, wir haben also eine nationale Untersuchung gemacht, Dort findet man hauptsächlich, anders als beim Peerbullying, Bully-Victims, wo die sich beide involviert sind, also in den Aggressionen. Was so hauptsächlich durchgeführt ist, also wirklich physisch, ja, sich anzumachen, dass gestohlen wird, das ist mehr bei Mädchen, zum Beispiel man nimmt sich einfach die Klamotten von der Schwester und gibt die nicht wieder und trägt die und verärgert die und so weiter, häufig und so weiter, verbal und so weiter anmachen. Und ich möchte jetzt einfach mal was darstellen. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Anna sitzt am Schreibtisch, jemand läuft rein, haut ihr um den Kopf, sie fällt von dem Stuhl und schreit, das tut weh. Anna ist 24 Jahre alt, sitzt im Büro in der Psychologieabteilung. Was würden Sie tun? Also die meisten würden irgendjemanden anrufen, rausschreien, würden Sicherheitsbeamten anrufen oder so weiter, wenn jemand durch die Tür läuft. Ja. Anna ist jetzt 10, ihr Bruder 12 kommt rein, haut ihr um den Kopf, sie fällt vom Stuhl und die Mutter sagt vielleicht, Mensch, das kannst du doch nicht tun. Ja. Und das Irre daran ist, was ich da interessant dran finde, ist, warum ist das, wenn das ein Fremder tut, so viel schlimmer, wenn das jemand tut, der einen kennt? Jetzt muss man sich vorstellen, Fremden muss man nicht 24 Stunden am Tag zusammenleben. Wenn man sich mal vorstellt, sie müssen mit jemandem zusammenleben, der das die ganze Zeit tut, ist wie im Käfig, man kann dem nicht entspringen. Ja? Und was wir gefunden haben, ist, dass diejenigen, die eben halt gebullied werden zu Hause, auch ein erhöhtes Risiko haben, Opfer zu werden. Aber gerade die Bullies haben dreifach häufiges Risiko, auch Bullies zu sein in der Schule. Also die lernen das zu Hause. Ja, vor der Schule ist schon ein Anfangsgrund zu lernen, in diese Rollen reinzufallen mit Gleichaltrigen. Wir haben das auch in Israel gefunden in der Studie, ob das nun Palästinenser waren oder Juden, das machte keinen Unterschied. Und wir hatten die erste Längsschnittstudie eben aus Alsberg vorgestellt in Pediatrics, was dann auch wieder sehr viel Medienauswirkung hatte, wo wir auch feststellten, wenn das mehrmals die Woche waren, ganz klar erhöhte Diagnose von Depressionen, starke erhöhte Self-Harm. Dies ist kontrolliert jetzt für gleichaltrigen Bullying. Okay? Und das wieder ging überall durch die Presse und so weiter. Und die BBC hatte das auch auf ihrer Website und im Fernsehen gehabt und so weiter. Und was dann passierte, ist, dass die 2 Wochen später riefen mich an, ob ich mir nicht angucken könnte. Die hätten noch nie so eine Reaktion gehabt. Die hätten Tausende von Leute hätten geschrieben und haben ihre eigenen Fälle berichtet. Und das war zum Beispiel jetzt, hatten die nochmal einen Artikel gehabt im Magazin Scared for Life, wo die dargestellt haben, wie Kinder sich gefühlt haben, wie das ihren Leben Effekt hatte, wenn ihr Bruder oder ihre Schwester sie gepiesackt hatte und gebullied hatte, während sie klein war. Und was die getan haben und welche Auswirkungen das hatte. So, insgesamt findet man wirklich von hier aus die Vorläuferbedingungen und dann diese ganzen Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die Wohlhabenheit, aber auch soziale Beziehungen, zum Beispiel Partner zu finden. Was kann man jetzt tun, um damit zu arbeiten? Ich glaube, eine Sache ist auf der politischen Ebene. In England gibt es eine, über die Parteien hinweg, eine Gruppe im Parlament. Das ist die All-Party Parliamentary Group on Bullying. Und die hatte das geschafft, also es war Lady Brinton war da drin und viele von den MPs haben gefragt, dass es jetzt eine Definition in der neuen New Family and Child Bill gibt, dass Bullying formuliert ist, also rechtlich anerkannt wird und im Gesetz drin steht. Und dass Depression genauso wie Lernbehinderung und so weiter jetzt eingenommen wird als ein Special Needs. Das heißt, dass Schulen dafür sorgen müssen, dass es genauso ein Special Needs ist, wie jemand, der zum Beispiel nicht lesen oder schreiben kann. Ja? So, die nächste Sache ist, dass Schulinterventionen haben wenig gebracht. Und eins der großen Probleme daran ist, dass Schulinterventionen bringen was, wenn alle dran teilnehmen. Aber es ist ein größeres Problem, es ist ein Problem für alle. Die Kinder, die nicht zur Schule gehen wollen, gehen oft zum Arzt und haben Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder andere Sachen und wollen sich krankschreiben lassen. Aber fragt ein Arzt jeder nach, ob die zum Beispiel von Gleichaltrigen angemacht wurden. Die werden vielleicht mal fragen, wie geht's mit deinen Eltern? Aber ansonsten wird es überhaupt nicht gefragt. In England gab es einen Survey, dass 16.000 Kinder als Hauptgrund nicht zur Schule gehen, überhaupt nicht zur Schule gehen, weil sie gebullied werden. Und es gibt da eine Red Balloon, heißt das. Und diese Charity hat Schulen aufgebaut, die Kinder's Recovery of Bullied Children, also spezielle Schulen für die, dass sie dann ein Jahr dahin gehen und dann wieder in die normale Schule eingeführt werden. Ja. So, es ist ganz wichtig, dass diejenigen und Therapeuten und Psychotherapeuten fragen, überhaupt fragen, wie sind die Beziehungen, wie kommst du mit Gleichaltrigen zurecht, wie läuft das, passiert dir sowas mal und so weiter. Das große Problem ist, dass die hauptsächlichen Probleme auftreten, weil 40% der Kinder mit niemandem darüber reden. Die reden nicht mit ihren Eltern darüber, weil die Eltern sagen entweder, komm, jetzt sei mal hart, oder die sofort alles Mögliche machen. Das ist nochmal wieder eine Vergewaltigung, die stattfindet. Die Eltern, die Helikoptereltern, rufen dann sofort die Schule an, rufen die anderen Eltern an, wollen den Lehrer sehen. Und wenn niemand wusste, welches Kind gebullied wurde, wenn die Eltern erstmal durch sind damit, dann weiß das jeder. Das heißt, die machen das Kind nochmal wieder zum Opfer, ja, in der Situation. Die nächste Sache ist, warum ist Bullying so unheimlich wichtig? Ich denke, dass wir viel zu viel in der Therapie, ich habe in 2 Wochen so einen Vortrag, das ist beim Times Cheltenham Science Festival. Die Times macht immer so ein Festival, das sie dann aufnehmen und so. Ist ein Vortrag darüber, um einfach darüber zu sehen, warum sind Therapeuten immer so zentriert auf die Eltern hin? Weil die meiste Forschung mittlerweile zeigt, dass also für die meisten Kinder Eltern mit der Illusion leben, dass sie einen riesen Einfluss auf ihre Kinder haben, aber oft nicht sehen, dass die Kinder einen riesigen Einfluss auf sie haben. Ja, also allein angenommen von Schreibabys, nicht? Niemand in der Schwangerschaft hat gesagt, ja, ich wollte ein Schreibaby haben und natürlich werde ich nicht mehr mit meinem Kind in den Supermarkt gehen und natürlich werde ich mein Kind nicht von anderen tragen lassen, weil es immer schreit und so. Das war nie deren Erwartung gewesen. Die handeln dann danach, was die Kinder tun. Und bis zum 18. Lebensjahr verbringen Kinder 3 bis 4 Mal so häufig mit Gleichaltrigen, als sie mit Eltern verbringen. Und es ist doch komisch, dass wir nie darüber fragen. Zum Beispiel mit der Kinderpflege gibt es Untersuchungen, weil Eltern schon denken, dass Kinderpflege einen Einfluss haben kann, aber total vergessen, dass Gleichaltrige einen Einfluss haben. Außerdem, die meisten Kinder ziehen ja nicht die Sachen an, die man selbst, also die Eltern tragen oder hören die Musik oder so weiter, die Eltern tragen. Also das ist nicht cool und hip, ne? So, und dann gibt es eben halt wirklich, um zu intervenieren, so im frühen Bereich, ist wirklich zu schauen, diese Symptome, die bestehen können, um dann zu sehen, um wirklich mal danach zu fragen. Es gibt jetzt so eine globale Health Initiative on the Prevention of Bullying. Das ist die Webseite, wo es viel Informationen gibt über neuere Untersuchungen dazu. Und mit der Intervention, das größte Problem ist, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, Opfer zu stärken, aber dass die Riesenschwierigkeit ist, was zu verändern ist, so lange, warum sollten Bullies sich verändern? Die sind gesund. Die sind populär, die kriegen die Jungs und die Mädels im Jugendalter, die haben oft Erfolg. Wir wissen nicht, wie viele von diesen Rektoren von Universitäten werden oder Kapitäne in der Gesellschaft und so weiter. Also das wäre eine Sache zu untersuchen, ja, in der Weise. Was ist der Unterschied zwischen Leadership und Bullies in der Weise, um zu sehen, was macht die anders? Und die Sache ist wirklich vom Status her, ist wirklich Ressourcen aufzubauen, die sozial akzeptabel sind. Weil die Bullies, die können Emotionen erkennen, die wissen, wie sie Leute manipulieren können. Die können mit anderen Sachen zusammenarbeiten, die haben die Handlanger. Wie kann man das in bessere soziale Wege ziehen? Also zum Beispiel, was weiß ich, beim Fußball oder bei anderen Sachen, zum Beispiel Leitungsrollen zu übernehmen. Oder müsste man die Kosten fürs Bullying erhöhen, also ganz klare, mehr stärkere Bestrafung dafür, ja, die da sind. Die zweite Sache ist eine wirklich innovative Sache, wenn Bullying zu Hause anfängt und insbesondere eben halt schon zwischen den Geschwistern bestimmte soziale Muster eingeübt werden, dann wäre es ganz wichtig, vielleicht Interventionen zu machen, die wirklich schon in der Familie vor der Einschulung stattfinden, über Geschwisterbeziehungen. Zum Beispiel für Eltern ganz klar zu machen, was ist erlaubt oder was ist nicht erlaubt, was getan wird. Jemanden um den Kopf zu schlagen und runterzustoßen, da hört es auf, ja? Also davor. Ja? Und dass da klare Regeln gesetzt werden. Und viele Eltern, die von der Arbeit am Abend zurückkommen, einmal, greifen sie ein und dann sind sie zu müde und dann lassen sie das einfach laufen und so weiter. Und wir wissen alle über Intermittent Conditioning und so weiter und so fort, dass das ein Riesenproblem sein kann. So, ich möchte mich bedanken. Jetzt viele Leute haben in unterschiedlichen Studien, in unterschiedlichen Orten teilgenommen, mitgemacht und die verschiedenen Förderer, die dazu beigetragen haben. Dankeschön.
Der Psychologe Professor Wolke erzählte uns, welche Langzeitschäden Mobbing im Kindesalter hervorruft. Er sprach am 21. Mai 2015 an der Bochumer Ruhr-Universität über seine Studienergebnisse.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.